Da bin ich wieder. Na, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts-, Technik-, Literatur- und Gesellschaftspodcast. Zwischenfolge Nummer 6. Ja, und ich wollte eigentlich eine Folge machen, aber oh, hier ist der Buchs da schon wieder pleite. Ja, hier ist schon wieder ein Geschäft pleite gegangen. Jemand hat versucht, einen Bookstore aufzumachen. Da habe ich mal von einem Paketdienst, waren die hier auch die Pakete abgeliefert, einmal ein Paket abgeholt. Da habe ich schon überlegt, ob das läuft. Läuft haben wir nicht, ne? Ja, ich hatte überlegt, ob ich eine ganze Folge dazu mache, zum Thema Wellness. Aber dann habe ich mir gedacht, reicht nur für eine Zwischenfolge. Und wenn schon mal eine Zwischenfolge ist, kann ich auch ein bisschen was erzählen. Ja, okay. Momentan bin ich so ein bisschen griesgrämig, was den Podcast angeht, weil ich habe gestern bei einem Backup versucht, 1,5 Folgen verloren. Das heißt nicht komplett verloren, aber ich hatte die schon fertig geschnitten und jetzt sind sie halt weg. Das war Folge 46, 47, das hat mich natürlich ein bisschen geärgert. Und überhaupt stelle ich fest, dass ich in den Ferien gar nicht groß zum Sprechen komme, weil ich nämlich gar nicht, also ich spreche eigentlich immer auf dem Weg zur Arbeit, ne? Und in den Ferien gehe ich ja logischerweise nicht zur Arbeit. Ich bin hier gerade an der Heiligkreuzkirche. Ja gut, übrigens ist die Projektsfälle nach dieser Kreuzkirche benannt, ne? Also liegt ja auch nahe. Die ist 1914 gebaut worden, von 1914 bis 1916. Also nicht so alt. Knapp 100 Jahre, genau. Okay. Ja, auf dem Weg zur Arbeit. Gut, ich gehe, wie gesagt, gerade ins Kreuzviertel. Und Thema war Wellness. Ich gehe jetzt an der Ex-Sparkassenfiliale vorbei. Die ist immer noch nicht vermietet. Also man hat meine Sparkassenfiliale direkt um die Ecke zugemacht. Und der Vermieter kriegt es nicht vermietet. Dafür ist hier ein neuer Laden. Ein Italiener. Ja, und es liegt Schnee, ne? Also zum ersten Mal in diesem Jahr, so vorgestern fing es an zu schneien. Ja, wie komme ich aufs Thema Wellness? Wir waren ein paar Tage in Geldern. Geldern ist ein Kaff in der Nähe von Kevela. Kevela wiederum ist, sollte bekannt sein, ist ein ganz bekannter Wallfahrtsort. Da waren wir aber nicht. Ich meine, ich war da schon mal, und zwar war ich im... Ich habe mein Referendariat in der Nähe von Köln gemacht und in Köln sind die Leute sehr katholisch, ne? Sehr, sehr katholisch, ne? Das wisst ihr hoffentlich. Und das war noch in der Nähe von Köln auf dem Land, da sind die noch katholischer, ne? Also wurde immer Karneval gefeiert. Am Mittwoch hat man sich das Aschekreuz abgeholt, ja, und das Lehrerkollegium hat einen Lehrerausflug, ihr werdet es nicht glauben, nach Kevela gemacht, ne? Also wir sind praktisch gepilgert und haben da auch an der Monstranz natürlich, wie sich das gehört, eine Kerze niedergelegt, und danach habe ich auch mein Staatsexamen bestanden. Da könnte ein Zusammenhang bestehen, das wissen wir ja nicht, ne? Können wir ja nur glauben, aber vielleicht hat die Kerze echt was gebracht. Ja, wir waren jetzt also in Geldern, das ist also ein sehr kleiner Ort vor Kevela, und da kann man gut mit der Bahn hinfahren. Das ist so eine Nebenstrecke, die führt dann weiter nach Xanten, ne? Das liegt noch im VRR, also mit dem Zusatzticket kann man da hinfahren. Preisstufe E von hier aus, von Dortmund aus gesehen. Und wir waren dann im Seehotel Janssen. Also zwei Übernachtungen, war alles relativ preisgünstig, war sogar sehr günstig im Rückblick. 258 Euro. Zwei Übernachtungen, schickes Doppelzimmer zur Seeseite. Mit Frühstück. Ja, und vor allen Dingen am riesigen Wellnessbereich. Also das ist ein Hotel, Das wurde früher am Anfang, also erstmal müsste im Hotel, wenn er Seehotel Janssen eingibt, da bräuchte ich keine Werbung für zu machen. Ne? Die werden also bei allen Hotelportalen geradezu euphorisch gelobt. Ne? Also es ist also Konsens, dass das Hotel top ist. Und das ist es auch. Also, wie gesagt, fangen wir mal vorne an. Zimmer war ganz okay, ne? Für mit sich das Meer. Zimmer war jetzt nicht so, weil wir hatten auch ein Normalzimmer, Seeseite normal, nicht Komfort. Das war also ein ganz normales Zimmer für 4-Sterne-Hotel, absolut angemessen, natürlich picobello sauber und so. Es gab einen Bademantel, ne? Also Bademantel, Leihbademantel war dabei und das Frühstück, das war perfekt, ne? Also wunderschön gemütlicher Raum. Richtig toll mit Blick auf den See und toll eingerichtet und alles picobello. Und das Frühstücksbuffet war, also ich bin ja mit meiner Frau viel in Hotels unterwegs und steht ziemlich an der Spitze. Man kann das noch toppen. Wir hatten also schon, wir haben dreimal bessere Buffets gehabt, unwesentlich besser. Also steht an der Spitze, definitiv. Also super Frühstück mit Lachs und allem Schnick und Schnack. Konnte man sich auch Omelettes frisch zubereiten lassen und Spiegeleier und so, ne? Orangensaft, Multisaft, alles dabei halt. Und wie gesagt, sehr gemütliche Atmosphäre. Ja, und der Wellnessbereich war kein Wellnessbereich, sondern so ein Saunapark, ne? Mit 1, 2, 3, 4, 5 Saunen. Zwei davon, ab drei eigentlich genial. Eine normale Blockhaussauna, nicht sehr groß, aber nett für die Aufgüsse. Eine Panoramasauna mit Blick auf den Saunagarten. Und eine Kaminsauna, ne, eine Erdsauna, mal A-Sauna nennt man das ja, ne, so finnische Erdsauna mit Kamin. Schöner Garten, wie gesagt, auch wieder alles tiptop sauber, sehr gepflegt. Und ja, jede Menge Luxus, ne, der Hauptluxus war sicher Unlimited Handtücher, ne, das finde ich immer ganz cool. Also eine Handtuch-Flatrate. Man konnte sich also, wenn das Handtuch so ein bisschen angenässt war, ne, durchgeschwitzt, dann konnte man sich ein frisches Handtuch holen. Und zwar so oft man wollte. Das war nicht limitiert. Und das war natürlich enorm praktisch, weil wir natürlich die drei Tage eigentlich fast ununterbrochen in der Sauna waren. Und da uns immer wieder neue Saunahandtücher holen konnten. Schöner Ruhebereich, alles total geschmackvoll eingerichtet. Und man konnte also auch mit dem Bademantel rüber ins Zimmer huschen. Ne? Also man brauchte sich nicht umzuziehen, sondern konnte direkt vom Zimmer in den Saunabereich gehen mit dem Bademantel. Das war ein bisschen schlecht gelöst, da musste man an der Rezeption vorbei. Also es gab keinen direkten Durchgang, aber das war nicht weiter dramatisch. Ne? Also viele, man hat da eine ganze Menge Leute mit Bademänteln in Richtung Saunabereich huschen sehen. Ja, also perfekt, ne? Alles wunderschön vor allem, ne? Also da wollen wir mal jetzt drüber reden, es war einfach wunderschön, ne? Und da müssen wir jetzt mal was zur Wellnesskultur in Deutschland sagen. Ne? Die meisten Leute nölen ja immer rum. Ne? Und ich habe da den Vergleich zu anderen Ländern. Ne? In Deutschland beobachte ich das jetzt schon seit 20 Jahren. So lange bin ich auf dem Wellness-Trip, ne? Also seit 20 Jahren ungefähr. Besuche ich regelmäßig Wischling, also seit über 20 Jahren eigentlich. Muss mal kurz innehalten. Seit ungefähr 25 Jahren, ja. Und das, was Wischling damals geboten hat in Sachen Wellness, ist also das, was man heute von einem normalen Fitnessstudio erwartet, ne? Also kann man ungefähr so vergleichen. Und zwischen dem, was Wischling damals war und heute, klaffen halt Universum, und das ist mir auch in diesem Seehotel Janssen halt aufgefallen, welche enormen Fortschritte es halt da gegeben hat. Vor allen Dingen, was so das Interieur angeht, ne? Also die Inneneinrichtung. Denn das ist irgendwie ein, wie ich finde, gutes Zeichen für eine Gesellschaft, ne, wenn sie halt anfängt, Geld für schöne Dinge auszugeben, ne, für Wohlbefinden und für Genuss. Ne. Ja, und das ist halt diese Wellnesskultur, ne, die zelebriert halt das Wohlbefinden und den Genuss, die Entspannung, ne, Und da sind wir inzwischen in Deutschland auf einem Niveau, das perfekt ist. Ne? Also man hat sich da, das hat man auch in diesem Seehotel gemerkt, der Perfektion angenähert. Ne? Also es war einfach, die ganze Chose war einfach unglaublich schön. Ne? Man hat sich da sehr viel Mühe bei den Details gegeben. Es geht nicht nur um die Sauberkeit und die unbegrenzten Handtücher, sondern die Details. Das war alles sehr schön geschmückt, sehr liebevoll und geschmackvoll gestaltet, ne? Von der Inneneinrichtung her, von den Klamotten, die da rumhingen. Da stand ein geschmückter Weihnachtsbaum natürlich noch im Garten rum. Der Garten war sehr gepflegt und sehr geschmackvoll, ne? Das war halt wirklich perfekt. Dem hat sich Wischling ja auch angenähert. Man kann eigentlich in Deutschland auch kein Wellness-Paradies mehr betreten, das nicht ungefähr diesen Standard hält. Ne? Also, wir haben da ein wahnwitzig hohes Niveau erreicht. Ja, und, also jetzt ist das deutsche Wir, ne? Und, ja, da kann sich Deutschland ein bisschen was drauf einbilden. Ne? Also, ich kenne die Wellness-Kultur in anderen Ländern nicht so. Russland kenne ich nicht, weil es da hinten halt meilenweit hinterher, ne? Und ja, zu anderen Ländern kann ich nicht viel sagen. Was kann man noch sagen zu diesem Hotel? Die Aufgüsse, ne? Also früher gab es ja, also früher in der alten Zeit gab es vielleicht mal ein oder zwei Aufgüsse. Es wird natürlich inzwischen in allen Wellness Spa-Bereichen, wie man auf Neudeutsch sagt, natürlich zelebriert, und zwar auf höchstem Niveau, auch in diesem Seehotel. Ne? Da gibt man sich richtig Mühe, da arbeitet man mit verschiedenen Aromen. Es gab auch einen Birkenreisig-Aufguss, den gibt es ja in Wischling auch, also es ist inzwischen wohl auch Standard. Ne? Ich leite hier übrigens gerade durch den Westpark. Das ist ja inzwischen Standard, und da war also alles vom Feinsten. Die Aufgüsse wurden sehr liebevoll zelebriert, und das ist natürlich auch ein Gemeinschaftserlebnis, dass die Leute da suchen. Ne? Man könnte ja auch irgendwie eine Maschine konstruieren, die da einfach ab und zu mal Wasser auf den Ofen pustet und Ventilator daneben stellen, aber darum geht es ja nicht. Und da finde ich, das meine ich jetzt durchaus positiv, es hat schon was Religiöses, ne? Also diese Aufgüsse haben etwas von einem Gottesdienst. Die sind also quasi religiös, ne? Also man huldigt dann natürlich keiner Gottheit, sondern man huldigt halt der Entspannung, aber die Leute suchen halt auch dieses Gemeinschaftserlebnis, ne? Das gemeinsame Genießen, das wird alleine wahrscheinlich gar keinen Spaß machen, ne? Das wird da halt gesucht und auch gefunden, ne? Und dazu gehören halt diese Rituale, ne? Und das haben die da auch in dem Seehotel begriffen, das haben sie in Wischling auch, das haben sie eigentlich überall begriffen, wo sie das machen. Und mir macht sowas immer richtig Spaß, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute, die das machen, das ernst nehmen. Ne? Das habe ich in Wischling, das habe ich auch in diesem Seehotel gehabt, ne? Also die Saunameister, so nennen die sich wirklich, die nehmen das ernst, das hat man da gemerkt. Die haben sich Mühe gegeben, die haben sich Zeit gelassen, die haben das ordentlich gemacht. Ja, und Aufguss ist natürlich so ein genussmäßiges Highlight, ne? Also es ist der Genuss pur, weil halt verschiedene Sinne angesprochen werden, ne? Und weil, ja, wie gesagt, dieses Gemeinschaftserlebnis scheint mir auch dazu zu gehören, ne? Ja, das war richtig gut. Ja, das ist also ein riesen Fortschritt, ne? Den man feststellt in der Gesellschaft. Also der Genuss, der wird immer weiter perfektioniert, ne? Das ist ja auch eine echt gute Sache. Und immer besser, ne? Und diese Wellnessparks werden auch immer schöner, ne? Da gibt man sich richtig Mühe, die immer schöner zu gestalten, ne? Was gibt es Menschlicheres und irgendwie auch Edleres und Anstrebenswerteres als eine schöne Umgebung, ne? Der Mensch sucht halt auch Schönheit. Ja, und da kann man sich also richtig kernig entspannen. Ich jedenfalls, das ist ja nicht für alle was, aber scheint mir eine echte Massenbewegung zu sein. Also das Hotel war auch pickepacke ausgebucht, und auch in Wischling tobt momentan bei der Kälte natürlich der Mob, ne? Also wassenhaft Leute. Das wird dann im Sommer etwas ruhiger. Ja, also wie gesagt, da hat Deutschland richtig Fortschritte gemacht. Das ist in 20 Jahren unglaublich bergauf gegangen. Ja, und wenn ihr mal Bock auf einen Kurztrip habt, dann kann ich euch Gelder an dieses Seehotel Janssen empfehlen. Da brauche ich wirklich keine Werbung zu machen, weil googelt mal, also die sind in allen Hotelportalen wirklich ganz vorne dabei, ne? Ja, und ich finde es halt gut, wenn Leute sowas mit der nötigen Ernsthaftigkeit machen, ne? Und das wird in diesem Hotel wirklich gemacht. Das Personal war auch außerordentlich freundlich. Sehr serviceorientiert, wie man heutzutage wohl sagt, ne? Und die Organisation war auch tipptopp. Also man konnte am ersten Tag direkt ins Zimmer. Und wenn man zu früh gekommen wäre, also wenn das Zimmer noch nicht frei gewesen wäre, dann hatten die so einen Gepäckraum, ne? Also da kriegte man, wie an so einem früher bei der Bahnhofs, wenn man am Bahnhof das Gepäck aufgegeben hat, da wurde halt so ein Zettel dran geklebt, ne? Man hat so ein kleines Kärtchen gekriegt und dann wurde das Gepäck halt eingelagert, ne? Dann könnte man gemütlich in die Sauna gehen, das Zimmer beziehen, wie gesagt, einen Bademantel auch hin und her huschen, ne? Man brauchte sich nicht jedes Mal umzuziehen. Handtücher und Bademantel wurde gestellt. Ja, das Frühstück hatte ich ja schon erwähnt, das war erste Sahne, ne? Ja, und am letzten Tag, am Abreisetag, da konnte man halt auch um 11 Uhr nach dem Frühstück halt gemütlich das Zimmer räumen, das Gepäck abgeben, das haben die für einen aufbewahrt. Und dann konnte man sich halt nochmal in den Saunabereich begeben, da musste man sich natürlich umziehen, das war aber kein Problem, da gab es ja Schränke, weil dieser Saunabereich natürlich nicht nur vom Hotel lebt, sondern auch ein angeschlossenes Fitnessstudio hat und auch, man kann natürlich auch einfach so reingehen, ohne im Hotel zu übernachten. Ja, und dann hatte man am letzten Tag, also auch noch den ganzen Tag Sauna frei, das haben wir dann auch genutzt und sind auf 18 Uhr genau, haben wir den Laden verlassen und dann waren wir auch ein paar Stunden später wieder hier in Dortmund, also wirklich tipptopp organisiert, alles sehr serviceorientiert und nicht übermäßig teuer, ne? Also 258 Euro für zwei Personen mit zweimal Frühstück erscheint mir jetzt nicht teuer. Ja, wenn man bedenkt, dass da auch dreimal der Sauna-Eintritt drin frei war, ne? Ich habe es mal ausgerechnet, allein schon die Sauna-Eintritte kosten 60 Euro, ne? Die beiden Frühstücke zusammen hätten dann nochmal 30, also mit 90 Euro wäre man pro Person dabei gewesen, ne? Also 180 Euro war allein die Extras, ne? Sodass man für die beiden Übernachtungen gerade mal 80 Euro bezahlt hat, für beide, was ja nun wirklich nicht teuer ist, ne? Ja, das ist das Seehotel Janssen, Wellnesskultur in Deutschland, ne? Ja, man sollte mal wissen, ich weiß nicht, ob jemand vielleicht von den Zuhörern eine Idee hat, wie es in anderen Ländern so aussieht, also, oder ob das typische deutsche Macke gewesen ist. Jedenfalls ist das in Deutschland natürlich irgendwann mal eingeschlagen wie eine Bombe. Diese Spaßbäder und diese Wellness-Tempel haben ja überall aufgemacht, ne? Also in Dortmund gibt es den Revierpark Wischling, der hat immer weiter ausgebaut. Aber es gibt ja jede Menge inzwischen, ne? Also wahrscheinlich gibt es sogar ein paar zu viel, ne? Die ersten haben schon wieder zugemacht und die es gibt, wie gesagt, die haben inzwischen ein hohes Maß an Perfektion erreicht, ne? Die also wirklich Spaß macht. Ja, und die Art, wie die gestaltet sind, die ist immer wieder überraschend geschmackvoll, ne? Ja, das jetzt zur Wellnesskultur. Ja, wie es mit dem Podcast weitergeht, also ich habe momentan Folge 46 und 47, also so halb verkorkst, die ist nicht verloren gegangen, aber ein bisschen verkorkst. Folge 30 ist im Netz, ne? Und die Zwischenfolge 6 kommt dann danach ins Netz. Ich hatte mir vorgenommen, aber das muss ich nicht schaffen, dass ich jetzt noch relativ schnell alle fehlenden Folgen hinterher schiebe ins Netz. Warum sollen die auf meiner Festplatte sein? Die kann ich ja ins Netz stellen. Und dann versuchen, zu so einem 14-Tage-Rhythmus überzugehen, ne? Also alle 14 Tage eine Folge. Das werde ich wohl schaffen. Aber ich will mich nicht unter Druck setzen, weil das soll hier ein reines Hobbyprojekt bleiben. Das soll nie etwas anderes werden, ne? Und deswegen habe ich keinen Bock, mir da Stress zu machen. Das soll ja in erster Linie auch Spaß machen. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das mit dem 14-Tage-Rhythmus schaffe. Aber erstmal kommen, wie gesagt, noch jede Menge Folgen, die auf der Festplatte sind, ins Netz. Ja, noch vielleicht was zu einer interessanten Idee, die ich aus dem Internet gefunden habe. Also ich habe bei Silox mich in eine Diskussion verwickelt. Und da werde ich noch einen extra Podcast zu machen, weil das ein ganz interessantes Thema ist. Das wird aber wahrscheinlich ein sehr kurzer Podcast. Nämlich zu der Geschichte, die in zwei Weltreligionen eine sehr große Rolle spielt, in drei Weltreligionen eigentlich, in der jüdischen, christlichen und muslimischen. Das ist die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn geopfert hat, oder vielmehr ja nicht geopfert hat, sondern statt dem Sohn halt einen Hammel. Dazu hat Immanuel Kant eine ganz interessante Idee entwickelt, die dieser Ludwig Treppel halt, mir nahegebracht hat. Also er hat dann Immanuel Kant einfach zitiert. Also die Geschichte ist etwas widersinnig, deswegen werde ich es jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Die kennt ihr alle im Alten Testament, ne? Also Gott hat Abraham befohlen, seinen Sohn zu opfern, ne? Das in Gehorsam von Gott gemacht, ne? Und Gott hat dann, als Abraham gerade im Begriff war, Isaak zu töten, das halt nicht gesagt, das brauchst du nicht zu machen, ne? Und stattdessen meinen Hammel gegeben, der getötet wurde. Die Moslems feiern zu Ehren sozusagen von Abraham oder zu Ehren von dieser Geschichte immer das Opferfest, ne? Da wird also ein Hammel auch geschlachtet, so man denn einen hat. Also in Deutschland dürfte es etwas schwer fallen. Auf jeden Fall werden die Nachbarn beschenkt, also die armen Nachbarn, ne? Mit diesem Hammelfleisch oder mit irgendwas anderem. Also das Opferfest, das ist, soweit ich weiß, der zweithöchste muslimische Feiertag. Wie die Juden dieses Ereignis feiern, weiß ich nicht. Und die Christen feiern es ja nicht, aber es ist natürlich ein wichtiger Teil der christlichen Mythologie, ne? Und es ist immer ein Top-Beispiel für Gehorsam, ne? Also Gott, Abraham war Gott gehorsam, ne? Und es ist natürlich ein ganz grausliches Gottesbild dahinter. Steht natürlich ein schrecklich, also ist schon eine merkwürdige Art, den Gehorsam zu testen, ne? Ja, Immanuel Kant meinte, Abraham hätte sagen müssen, du bist nicht Gott, ne? Die Stimme, die ich hier höre, die kann nicht von Gott stammen, ne? Denn Gott würde mir einen solchen Befehl nicht erteilen, weil dieser Befehl nämlich vernunftwidrig ist, ne? Also die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, Immanuel Kant hat diese Frage bejaht, ist Gott an die Vernunft gebunden? Würde Gott Dinge befehlen, die vernunftwidrig sind, ne? Und interessanterweise würde fundamentalistische Christen sagen, ja, würde er, ne? Gott ist absolut autonom, ne? Er ist souverän und er kann alles befehlen, ne? Ich glaube, Augustinus hat sogar gesagt, ich glaube, weil es vernunftwidrig ist, aber das mal ganz ab davon. Jedenfalls war dann in dieser Diskussion, die Ludwig Treppel übrigens ziemlich angenervt hat, weil die absolut off-topic war. Man hat also sozusagen seinen Blog gekapert, um irgendwelche off-topic-Diskussionen zu führen. War dann die Diskussion in die Richtung, ja, das kommt übrigens dann immer, das ist ja nur symbolisch gemeint, ne? Also Abraham hat nicht wirklich Isaak auf den Berg geschleppt, sondern es ist nur symbolisch gemeint und es zeigt, dass Gott also auf Menschenopfer verzichtet, ne, in Zukunft. Und auch symbolisch ist die Geschichte natürlich eine absolute Katastrophe, das haben diejenigen, die so argumentiert haben, gar nicht gemerkt, ne? Weil wenn das symbolisch gemeint ist, dann haben wir nämlich echt das Problem, hat Gott früher jetzt Menschenopfer gefordert? Also an der Stelle wird ja immer gesagt von Theologen, ja, an der Stelle hat Gott aufgehört, Menschenopfer zu fordern. Ne? Hat er die früher gefordert? War das der gleiche Gott? Also Gott hat ja sich evolutionär halt weiterentwickelt, ne? War der irgendwann mal sehr, sehr grausam und blutrünstig und ist dann angefangen, vernünftig zu werden und hat dann mit Abraham darauf verzichtet, Menschenopfer zu fordern und hat er in Südamerika nicht darauf verzichtet, ne? Müsste man ja dann fragen, ne? In Südamerika wurden ja noch lange Menschen geopfert. War der da an der Stelle sozusagen ein bisschen schizophren unterwegs, also zweigespalten. Also auch symbolisch ist diese Geschichte echt eine Katastrophe, ne? Weil da ja irgendwie drinsteckt, dass Gott irgendwann mal Menschenopfer gefordert hat und erst spät darauf verzichtet hat, ne? Also das Kunst hinten und vorne nicht, weder wenn man es wörtlich nimmt noch symbolisch. Man müsste also sagen, wie so viele Sachen im Alten Testament, ne, und auch im Neuen Testament, die Geschichte kann nur falsch überliefert sein. Ne? Gott kann das nicht gewesen sein. Also das ist eine Geschichte, die nicht von Gott handelt, ne? Sondern von was anderem. Vielleicht von der evolutionären Weiterentwicklung des Menschen, ne? Dass der Mensch irgendwann mal erkannt hat, dass Gott ja nie Menschenopfer gewollt hat. Ne? Das könnte man so sehen. Aber die Stimme, die Abraham da befohlen hat, ein Kind zu opfern, das kann nicht Gott gewesen sein. Ne? Das ist ausgeschlossen. Ja, ist Gott an die Vernunft gebunden? Nein, natürlich nicht, ne? Da Gott hier alles erschaffen hat. Hat er ja auch die Vernunft erschaffen, ne? Und hat uns Menschen ja auch zu vernunftbegabten Lebewesen gemacht. Infolgedessen ist Gott natürlich nicht an die Vernunft gebunden, ne? Er kann unvernünftig handeln, ne? Wenn er das will, können wir Menschen ja schließlich auch. Aber er tut's halt nicht. Da er vollkommen ist, tut er das halt nicht, ne? Davon können wir ausgehen. Also die Geschichte ist falsch überliefert. Vielleicht soll die Geschichte einfach nur, die soll gar nichts darstellen, die ist halt falsch überliefert. Ne, das kann nicht stimmen, das kann nicht Gott gewesen sein. Weil Gott nicht unvernünftig handelt. Ja, weil ein liebender Gott natürlich nicht von einem fordert, dass man seinen Sohn opfert, ne? Nicht mal als Test. Weil da hat er, glaube ich, auch, ich weiß ja nicht, wie das bei Isaak so angekommen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Vater-Sohn-Beziehung zu einigen Diskrepanzen und Störungen geführt hat, ne? Nur so eine Idee von mir. Ja, ansonsten, Herr Ludwig, treffe mir ausdrücklich davon abgeraten, im fortgeschrittenen Alter. Und im fortgeschrittenen Alter bin ich ja, Immanuel Kant zu lesen. Also werde ich das auch lassen, ne? Ich folge da der Weisheit des Alters, denn Ludwig Treppel ist, glaube ich, noch älter als ich. Sogar viel älter. Also werde ich Immanuel Kant nicht lesen. Aber diese Idee war, dieser Gedanke war wirklich interessant, fand ich jedenfalls jetzt so, ne? Gut, also das kann nicht Gott gewesen sein. Ich habe es jetzt zum 10. Mal gesagt. Die Geschichte ist falsch überliefert. Ja, dann hat man noch eine Diskussion. Was heißt Diskussion? Was nützt nicht wirklich, aber nette Anregung von Antje Schrump, ne? Gott ist ein Mensch, hat sie einfach geschrieben, ein sehr kurzer Blogbeitrag, Gott ist ein Mensch, ne? Da habe ich lange drüber nachgegrübelt, das heißt ungefähr 48 Stunden, aber das ist ja relativ lang. Und das stimmt, also ich hatte das nie so gesehen, aber es stimmt, ne? Gott ist ein Mensch, ne? Ich kannte nur dieses Gott ist wie der Mensch, ne? Oder Gott ist ganz Mensch geworden, ne? Aber es ist natürlich, gehört auch zu Weihnachten dazu. Gott ist ein Mensch, ne? Und ja, da muss ich sagen, nette Anregung. Also Gott ist natürlich immer noch ein Mensch, ne? Gott ist ja auch Jesus. Jesus war und ist ein Mensch, ne? Also Gott ist ein Mensch. Das war eine nette Anregung. Ja, zum Schluss vielleicht noch was zur Christmette. Ich hatte ja in irgendeiner Zwischenfolge was von der Reinoldekirche gesagt. Wir waren jetzt Reinoldekirche wieder um 23 Uhr in der Christmette. Die war sehr gut besucht. Und ich hatte euch das schon gesagt, die bringen da die besten Predigerinnen und Pastorinnen an den Start, ne? Und da war diesmal eine Pastorin, eine hervorragende Rednerin, also wirklich, guck mal im Internet, wie die heißt. Das war natürlich von der Musik her auch wieder perfekt, ne? Also der Kantor hat die Orgel gespielt und da gab es noch diverse andere Musiker. Gesang, die Kerzen wurden diesmal am Anfang, ne? Also das Licht ging diesmal direkt am Anfang rum, auch mal eine schöne Idee, ne? So dass man den ganzen Gottesdienst durch die Kerzen in der Hand hatte. Ja, die Reinoldikirche hat immer zur Christmette Weihnachten einen wunderschönen Stern, ne? Also ein Weihnachtsstern hängt da an der Decke. Und eine Krippe ist aufgebaut, eine sehr schöne Krippe. Und ja, einfach perfekt. Also ja, das sind spirituell, also ich muss da die Lutheraner mal ausdrücklich in Schutz nehmen, ne? Ich habe denen ja bisher so ablehnend gegenübergestellt, also mindestens Lutheraner machen, was die Christmette angeht. Das hat schon ziemlich Stil, ne? Muss man sagen. Und Ja, nach Reinoldikirche habe ich ja schon gesagt, schicken sollte die erste Garde, das merkte man, ne? Also die Predigt kam. Ich habe ja so einen inneren Fachleiter, ne? Fachleiter für Nichtlehrer, das sind diejenigen, die mal so Stunden bewerten, ne? Und so ein Gottesdienst hat ja Ähnlichkeit mit einer Unterrichtsstunde. Also, jetzt kommt euch das vielleicht komisch vor als Vergleich. Aber das ist so, ne? So ein Gottesdienst wird ja auch strukturiert wie eine Unterrichtsstunde. Und da muss man sich Zeit lassen, da muss man an der richtigen Stelle natürlich auch die richtigen, sagen wir mal schnell, Punkte setzen, ne? Und das hat die halt perfekt hingekriegt. Es war einfach perfekt. Ja, sehr schön, sehr stimmungsvoll, ne? Toll gemacht. Ja. So, und zum Schluss nochmal zu Antje Schrump. Die hat nämlich noch eine Anregung gemacht. Jesus war nicht arm, ne? Also, ich ging, das ist ja die Weihnachtsgeschichte, ne? Die Armut von Jesus wird ja sehr glorifiziert. Ich meine, was für mich das Spannende an der Weihnachtsgeschichte ist, halt an diesem Gott ist ganz Mensch geworden, ist halt, dass Jesus verletzlich war, ne? Wie ein Mensch. Das macht den Menschen ja aus. Nicht nur, das macht den Menschen nicht aus, aber das ist eine der Dinge, die uns Menschen zu eigen ist, ne? Also die Verletzlichkeit, aber die Armut hat natürlich was Antihedonistisches, Lustfeindliches, was dem Christentum ja leider auch zu eigen ist, ne? Kommt dann wie alles Böse halt aus dem Gnostizismus. Und natürlich wurde diese Armut, gerade von Franz von Assisi, hat das ja echt übertrieben, ne? Schon ein bisschen glorifiziert, ne? Also Jesus war nicht arm, man muss allerdings auch, das habe ich auch ein bisschen gar gepostet, er war auch nicht reich, ne? Also einige Neokonservative versuchen so Jesus zu einer Art Jungunternehmer zu machen, ne? Er war halt nicht wohlhabend, ne? Das muss man schon besonders betonen. Also man sollte dieses Asketische, ne? Das habe ich jetzt auch mit diesem Seehotel Janssen, das war wirklich nicht sehr asketisch, ne? Und das ist auch in Ordnung, das ist gottgefällig, ne? Also Askese ist was für Irre. Und das Käse hat auch mit Spiritualität nichts zu tun, ne? Also da muss man echt vorsichtig sein. Und diese Armut, das wurde oft so in die Askese-Richtung geschoben, ne? Aber Jesus, das muss man auch sagen, war immer auf Seiten der Armen, Schwachen. Aber er hat die Armut nicht glorifiziert, ne? Denn Menschen sind ja schließlich arm. Weil man sie halt arm macht, ne? Also Armut ist auch immer Unrecht, ne? Und Jesus wollte nicht sagen, das Unrecht ist gut, sondern er wollte sagen, das Unrecht ist halt falsch, ne? Also, es ist nicht richtig, dass diese Menschen arm sind. Es ist halt falsch. Aber ich bin auf der Seite von diesen Menschen, ne? Also, Armut nicht als Ziel, was ja wirklich völlig idiotisch ist, sondern als Unrecht, das angeprangert wird. Ne? Ja, das ist natürlich nicht antihedonistisch gedacht, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ne? Gut, ja, das dazu. Sonst fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Das ist so alles, was ich in diese Zwischenfolge packen wollte. Das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Zwischenfolge Nummer 6. Ja, und wer mir irgendwas schreiben will, der schreibt mir bitte eine E-Mail an eilig-podcast@yahoo.de. eilig-podcast@yahoo.de. Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Koski.